Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Und Sie wissen, wie das läuft. Vier Bücher, ein Thema. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, heute wird es ein bisschen schnittiger, so ein bisschen düsterer, weil die heutige Überschrift lautet Gewalt, Zerstörung und immerhin Hoffnung. Und wir beginnen mit dem Buch von Jonathan Lear, Radikale Hoffnung, Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung. Herr Hölzing, zu Beginn des Buches heißt es an einer Stelle, als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden und sie konnten sie nicht mehr aufheben. Danach ist nichts mehr geschehen. Dieses Zitat, das stammt von dem Anführer der Crow, einem indigenen Volk in den USA. Was hat's genau mit diesem Zitat auf sich?
Das ist ein Zitat, das aus dem Interview stammt mit diesem letzten großen Häuptling der Crow Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Jonathan Lear ist über dieses Zitat mal als junger Mann bei einem Vortrag gestolpert sozusagen. Und das hat ihn irgendwie getroffen. Und er hat das hat ihn immer beschäftigt. Und er hat es nicht genau verstanden, was soll das eigentlich heißen. Danach ist nichts mehr passiert, weil die Crow haben danach dann ja weiter existiert. Es gibt diesen Stamm bis heute, dieses Volk, und die leben im Reservat. Das ist auch der Häuptling Plenty Coos hat weiter gelebt, sodass er sich irgendwie dachte, ich muss mich nochmal mit diesem Zitat beschäftigen und mit den Crow. Und gleichzeitig ist er Philosoph, sodass er sich auf eine philosophische Art und Weise mit diesem Zitat beschäftigt und sich fragt, was heißt das, dass dann nichts mehr passiert ist, weil die Dinge gingen ja eben weiter. Und dann überlegt er sich, könnte das sein, dass das so eine Art Ausdruck einer Depression ist nach einem traumatischen Erlebnis. Mhm. Also immerhin ist ja ihre angestammte Lebensweise zerstört worden. Ja. Das will er auch nicht ausschließen, aber was für ihn vielleicht die plausiblere Erklärung aus seiner Sicht ist, ist, dass das uns auf ein ganz fundamentales Merkmal des Menschseins verweist, auf die Conditio Humana, nämlich, dass wir kulturelle Tiere sind, dass wir Lebewesen sind, die eine Kultur haben. Das gehört sozusagen wesentlich zu uns, und wenn wir diese Kultur verlieren, wenn die zerstört wird, dann könnte das eben bedeuten, dass für uns die Dinge, der Alltag, die Praktiken aufhören, irgendeinen Sinn zu haben. Und das ist sozusagen seine Erklärung, dass danach ist nichts mehr passiert, heißt, der Alltag, die Dinge, die Handlungen, die Praktiken haben aufgehört, für die Crow eine Bedeutung zu haben. Das ist sozusagen der Ansatz von dir.
Und was bedeutet dieser Titel, dieses radikale Hoffnung? Was meint er damit?
Das ist sozusagen die Lösung des Problems. Ah. Also wenn man sozusagen, wenn einem so etwas passiert, dass man seine Kultur verliert, dass die eigene Kultur zerstört wird und die Lebensweise, dann meint er, kann einem eigentlich nur sowas wie radikale Hoffnung helfen. Und das ist im Prinzip der Ansatz, den er eben dann auch wieder an Plenty Coos weiterverfolgt, der sein Leben lang dann dafür gekämpft hat, dass die Crow auch im Reservat dann ein neues Leben entwickeln, eine neue Lebensform, eine neue Kultur, auch ihre alten Traditionen bewahren, erinnern, weiterführen in die Zukunft. Und dazu braucht es eben radikale Hoffnung, nach so einer totalen Bruch mit der Lebensweise wieder neu anfangen zu können. Das ist die Idee.
Jetzt ist das Buch vor 14 Jahren, glaube ich, schon in den USA erschienen. Das Vorwort ist aktualisiert oder ganz neu.
Er hat ein neues Vorwort geschrieben.
Genau. Warum ist dieses Buch immer noch für uns heute interessant oder könnte es sein?
Also die allgemeine Frage zielt ja erstmal darauf auch, dass wir sozusagen Tiere sind, die eine kulturelle Lebensform haben. Das ist, glaube ich, erstmal eine Erkenntnis, und dass diese für uns essentiell wichtig ist, ist eine Erkenntnis, die ist ewig gültig. Das hat sozusagen philosophisch immer Interesse. Und dann ist aber vielleicht auch diese Frage, wie man mit solchen kulturellen Zerstörungen umgeht und wie man die auch heilen kann oder wie man eine gemeinsame Zukunft baut. Das ist eine interessante Frage für uns heute auch. Er verweist dann in dem Vorwort auf das Natural History Museum in Chicago, das in diesem Jahr eine Ausstellung hat zur Kultur der Crow, weil die Kunstschätze der Crow besitzen, sich angeeignet haben. Und die haben jetzt den Ansatz gefunden, dass dann junge Crow, junge Künstler der Crow, junge Dichter, junge Musiker der Crow in das Museum gehen, sich ihre sozusagen Kunstwerke wieder aneignen und den Museumsraum gestalten und so eine gemeinsame Zukunft zwischen dominanter, zerstörender, weißer Kultur und der zerstörten indigenen Kultur schaffen. Und das ist natürlich irgendwie eine interessante Ansatz, der auch für unsere Diskussion zum Beispiel zum Humboldt-Forum interessant sein könnte, denke ich. Ja.
Kommen wir jetzt von Zerstörung und möglicher Hoffnung oder radikaler Hoffnung zur Gewalt. Und zwar in dem Buch Selbstverteidigung, eine Philosophie der Gewalt von der französischen Autorin Elsa Dorlin. Herr Hölzing, worum geht's in diesem Buch?
In dem Buch unternimmt Elsa Dorlin den Versuch, eine Geschichte der Selbstverteidigungspraktiken zu schreiben, der Kampfethiken des Selbst, wie sie das nennt. Und sie fängt an beim Sklavenwiderstand, also dem Versuchen von Sklaven, sich heimlich zu bewaffnen oder auch Kampfkünste, eigene Kampfkünste zu entwickeln. Das bekannteste ist Capoeira hierzulande, das kennt man ja auch in Deutschland. Dann geht sie über als nächstes zu den Suffragetten, also zu den Feministinnen, die so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen haben, in London Jiu-Jitsu-Studios zu gründen, sich gegenseitig in asiatischer Kampfkunst zu unterrichten. Als nächste Station hat sie dann den jüdischen Widerstand im Warschauer Ghetto, wo sich die Juden eben gegen die Nazis bewaffnet haben und versucht haben, die zu attackieren, wenn die ins Ghetto gekommen sind. Daran schließen dann die Black Panther auch an, an diesen jüdischen Widerstand als Inspiration im Kampf gegen Rassismus, gegen rassistische Gewalt, rassistische Polizeigewalt, wo sie sich dann bewaffnen, um sich dagegen zu wehren. Und die letzte Station ist dann der Queer-Widerstand, also Praktiken von Lesben und Schwulen, in denen sie sich gegen homophobe Attacken verteidigen und sogenannte Queer-Patrouillen gründen. Das ist dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, vor allem in Kalifornien, in San Francisco entsteht das. Das ist sozusagen der große historische Bogen, den das Buch spannt.
Das ist der Bogen und sie entwickelt daraus eine sogenannte Philosophie der Gewalt. Ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Sie erzählt eben nicht nur die Geschichte dieser Selbstverteidigungstechniken und Praktiken und Bewegungen, sondern sie reflektiert eben auch, was die tun. Sie reflektiert über legitime und illegitime Gewalt. Also zum Beispiel auch gibt es ja die Vorstellung, dass der Staat das legitime Gewaltmonopol hat. Gleichzeitig haben wir es aber oft hier auch mit rassistischen oder sexistischer Staatsgewalt zu tun. Dagegen entwickelt sich dann in gewisser Weise legitimer Widerstand. Gleichzeitig kritisiert sie aber auch immer wieder Entwicklungen an diesen Widerstandsbewegungen, an diesen Selbstverteidigungsbewegungen, wo die dann selbst wieder in Gewaltverhältnisse umschlagen. Also ein Beispiel ist etwa, dass sie dann zeigt, wie bei den Black Panthern so ein militaristisches, sexistisches Männlichkeitsideal entsteht, das wiederum selbst dann auch misogyn und homophob wird und wo das sozusagen umschlägt, dann selbst wieder in gewisse Gewaltverhältnisse.
Also es wird jetzt nicht verherrlicht.
Sie verherrlicht diese Widerstandsbewegungen nicht nur, sondern reflektiert sie eben auch kritisch und versucht eben auch so über legitime und illegitime Gewalt allgemein anhand dieser Beispiele nachzudenken.
Ist es vielleicht auch ein Buch für Leute, die sich gerade sehr mit diesem Thema Polizeigewalt beschäftigen? Oder ist es vielleicht dafür, ich höre es so langsam raus, ist es zu wissenschaftlich, also dass man da so richtig einsteigt?
Nein, ich würde tatsächlich sagen, die Aktualität des Buchs also liegt irgendwie auf der Hand natürlich, wenn man an Black Lives Matter denkt oder eben auch Polizeigewalt gegen Migranten in unseren Gesellschaften. Das ist ja überall ein Problem in unseren westlichen Gesellschaften. Und da hat das Buch natürlich auch viel darüber zu sagen, weil sie eben auch diese Fälle tatsächlich reflektiert bis zu den Fällen dann gegen in den USA, Gewalt gegen Rodney King in den 90er Jahren oder eben die Ermordung von Trayvon Martin vor einigen Jahren. Also da hat das Buch auch tatsächlich Beispiele aus der Gegenwart, die eben reflektiert werden. Und ich glaube, da die Aktualität liegt da auf der Hand, was das angeht.
Spricht man von kultureller Zerstörung und Gewalt, landet man natürlich irgendwann auch beim Zweiten Weltkrieg. Im Jahre 1941 begann die sogenannte Leningrader Blockade. Fast 2,5 Jahre hatte die deutsche Wehrmacht die Stadt Leningrad eingekesselt. Es gab über 1 Million Tote. Inmitten dieser Blockade spielt ein großer Teil von Polina Barskovas Buch Lebende Bilder. Frau Rabe, bevor wir uns dem Buch nähern, erstmal kurz zur Autorin. Die ist noch sehr jung, ne?
Polina Barskova ist 1976 in Leningrad geboren, in dieser Stadt, und verließ die Sowjetunion etwa 25 Jahre später Und im Jahr 2005 kam sie zurück in ihre Heimatstadt und hat eine Ausstellung gesehen, die sie sehr erschüttert hat, nämlich Kunst aus der Leningrader Blockade. Es gab dort Künstler, es gab dort Dichter. Und Polina selbst, die mit 8 Jahren bereits Gedichte veröffentlichte, eine hochbegabte Schriftstellerin war und heute in den USA lehrt, wurde plötzlich von diesem Gedanken besessen, dass sie diese verschollene, tapfere Kunst, die damals entstand und vor allem die Lyrik, die geschrieben wurde, ausgräbt, übersetzt, ediert. Und diese Arbeit hat sie so gepackt, dass sozusagen die Dichterin und die Forscherin miteinander verschmolzen und es entstand dieses Buch.
Weil wir verlassen jetzt ja mit diesem Buch das großen Bereich der Wissenschaft. Das ist ja wirklich ein literarisches Werk. Beim titelgebenden Text Lebende Bilder hat man schon das Gefühl, man ist in so einem kleinen Schauspiel, ne?
Es ist eine Szene, die über Monate spielt in der Ermitage. Das ist eins der schönsten Kunstmuseen der Welt. Damals natürlich dunkel, Sand auf den Fluren, zerbrochene Fensterscheiben. Und zwei junge Leute, die im Museum arbeiten und sich ineinander verliebt haben, sind in diesen Sälen, weigern sich runterzugehen in den Luftschutzkeller. Und was tun sie, um zu überleben, um diesem Hunger, um der Kälte, um der zunehmenden Entkräftung zu trotzen? Sie reden, sie erzählen, sie rezitieren Gedichte, sie erinnern sich an das Märchen von der Schneekönigin. Und sie versuchen, und das ist der Titel Lebende Bilder, sie versuchen, diese Figur nachzumachen. Sie verwandeln sich in andere.
Okay, das ist aber natürlich nicht der einzige Text. Es gibt noch 10 weitere, etwas kürzere Texte. Worum geht's da?
Das ist im Grunde die große Idee von Polina Baskova, sich selbst als ein kulturelles und auch physisches Element dieser Stadt Leningrad, heute Petersburg, zu begreifen. Und mit poetischen Mitteln gräbt sie in ihrer Erinnerung. Und das, was dabei herauskommt, ist so ein Zyklus von 10 poetisch sehr dichten Geschichten, beispielsweise wie ihr Liebster auf dem Newski-Prospekt der Hauptstraße St. Petersburg bei einem Unfall umkam. Oder wie sie in einem Pionierlager zum ersten Mal von einem Jungen bedrängt wird. Aber sie beschwört auch ihre Ankunftsmomente in Amerika. Sie schildert den Stolzmoment, wie sie die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält und so weiter. Aber das Zentrum oder der Fokus dieses Buches ist tatsächlich eine Dokumentation von Stimmen aus dieser Zeit, die sie als dichterisches Material und Inspiration für sich selber nutzt.
Jetzt ist unsere heutige Überschrift Gewalt, Zerstörung und Hoffnung. Wir müssen noch über die Hoffnung dieses Buches reden.
Ich glaube, die Hoffnung besteht einfach darin, dass diese Stimmen und das Gedächtnis, die Erinnerung, dass es Menschen gab, die in Hunger, Kälte, Not, auch in einer unglaublichen, in der Zerfahrung des menschlichen und physischen Zerfalls in der Lage waren, durchzuhalten, zu dichten, zu erzählen, die Stimme so lange zu erheben, wie sie noch da ist. Und dass das alles heute auf uns kommt, ist sehr wichtig. Und eine der großen sozusagen Slogans, die damals entstanden und durch Olga Bergholz, eine Dichterin, durchs Radio in die besetzte Stadt gepostet wurde, sozusagen, war nie Sabudim, nie Prastim, nicht wir vergessen nicht, wir vergeben nicht. Und dieser Slogan ist vorgestern auch in Minsk bei den großen Demonstrationen aufgetaucht, ein älterer Herr zeigt dieses Schild hoch, auf Pappe geschrieben. Und das gilt einfach bis auf den heutigen Tag, wenn es darum geht, dass Menschen den Mächtigen und der Gewalt der Geschichte trotzen.
Und damit sind wir eigentlich auch schon fast beim Ende hier unseres heutigen Surkamp Espresso. Fast, weil natürlich vor dem Ende immer noch unser Seitensprung steht. Also ein Buch zu unserem Thema, das allerdings nicht bei Surkamp erschienen ist, sondern in einem sogenannten Fremdverlag. Herr Hölzing, was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe hier aus der schönen Einführungsreihe des Junius Verlags das Buch von Theresa Coloma Beck und Klaus Schlichte mitgebracht, Theorien der Gewalt, eine Einführung, das gut zu unserem Thema passt, wie der Titel
also eigentlich schon Buch, sagt. Das war ganz am Anfang hätten vorstellen.
Sozusagen die Einstiegslektüre gewissermaßen. Und das ist wirklich, wie der Titel eben sagt, so eine grundlegende Einführung einfach mal in alles, was man denn über Gewalt so aus sozialwissenschaftlicher, philosophischer, politisch-theoretischer Richtung wissen kann heute. Da führen die Autoren, die beide exzellente Kenner der Forschung sind, einen ein und gehen im Prinzip in so eine Art Tour de France durch auch chronologisch die Geschichten der Gewalt, die Theorien der Gewalt, die Forschung zur Gewalt. Und das Buch ist so aufgeteilt, dass man im ersten Teil erstmal so Theorien bekommt, die in gewisser Weise Gewalt rechtfertigen oder die Staatsgewalt rechtfertigen. Mhm. Denn das ist erstmal so der Bereich, wo in der Sozialwissenschaft und in der politischen Theorie sich am Anfang mit Gewalt beschäftigt wurde. Also wenn man etwa an Thomas Hobbes denkt oder an John Locke, die erstmal versucht haben zu rechtfertigen, warum es überhaupt so etwas wie Staatsgewalt, wie Polizei geben darf und warum die dann auch Gewalt gegen die Leute anwenden dürfen, legitime Gewalt. Dann geht es über zu Kritiken dieser Gewalt, denn das ist nicht unkritisiert geblieben, dass das der legitime Gewalt sein soll, eben bis heute auch natürlich umstritten, diese Gewalt, die der Staat ausüben kann. Und dann geht es eben nochmal im zweiten Teil über empirische Theorien der Gewalt oder empirische Forschung zur Gewalt, wo es darum geht, welche Rolle Gewalt eigentlich so im Alltag spielt, in Ordnungsbildung, sozialen Ordnungsbildungsprozessen, in sozialen Ordnungsdestruktionsprozessen. Mhm. Was weiß man darüber? Wie bricht das aus? Wie verläuft das? Was kann man dagegen tun? Das ist, was das Buch einem in, finde ich, wunderbar klarer Weise darstellt.
In wunderbar klarer Weise.
Ja, so sehr wie gut. Man das haben möchte.
Vielen, vielen Dank dafür und Ihnen natürlich an dieser Stelle auch herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, diesmal beim Surkamp Espresso. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.